safe the clock tower.
Roads? Where we are going, we don't need roads.
Herzlich willkommen zu Schon gesehen, dem Laber-Podcast mit Ahnung über nicht-deutsche Serien und Filme von und mit Anne Kessel
und Lisa van Brakel. Herzlich willkommen. Warum Laber-Podcast mit Ahnung? Weil wir beide ausgebildete Drehbuchautorinnen sind, die seit Jahren in der deutschen Film-, Serien- und Fernsehbranche arbeiten. Und warum nicht deutsche Serien und Filme? Because we don't like the shit where we eat.
Right.
Willkommen zurück. Hoffentlich. Zurück ist das Stichwort heute auch ein bisschen.
Ja, richtig.
So, bevor wir sagen, über welchen Film wir heute reden, wie immer kurz vorab gesagt, wir sind kein spoilerfreier Podcast. Das heißt, ihr solltet den Film am besten gesehen haben. In dem Fall, sagen wir mal, der ist 40 Jahre alt. Könnte man ihn eh schon gesehen haben. Und Anne und ich haben vorher nicht darüber gesprochen, wie wir den Film fanden und werden das jetzt gleich voneinander, miteinander herausfinden. So.
Ja, aber ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis. Wer die vorangegangene Episode gehört hat, da haben wir ja quasi angekündigt, über was wir heute sprechen. Und da konnten wir ja die vibrierende Vorfreude in unserer Stimme überhaupt nicht bändigen.
Das stimmt.
Aber das stimmt. Man guckt ja manche Filme mit ein paar Jahren auch oder richtig. Jahrzehnten Abstand nochmal. Mhm. Da kann man ja manchmal seine ursprüngliche Meinung revidieren. Da bin ich gespannt, ob eine von uns das heute getan hat. Über welchen Film sprechen wir denn heute überhaupt?
Back to the Future. Zurück in die Zukunft. Woo! Teil 1.
Ja.
Teil 1.
Richtig.
Juhu. Ja. Gut, ist natürlich auch mal ein bisschen das Ding, wenn wir beide uns jetzt einen Film aussuchen, der 40 Jahre alt ist, eigentlich, ne? Also, fanden wir den ja wahrscheinlich gut. Sonst würde man ihn sich nicht nochmal ansehen. Andererseits könnten wir natürlich auch mal einen Film auswählen, den wir für eine totale Vollkatastrophe halten. Und dann, ja, genau. Aber die Zeit will man dann auch nicht nochmal investieren. Also, naja, wenn ihr hier einen Film seht bei uns, der ein bisschen älter schon ist, stehen die Chancen gut, dass wir den sehr mögen. Aber genau wie Anne sagt, man guckt den dann, hat den vielleicht auch lange nicht gesehen und entdeckt neue Details oder mit anderen Augen. Und Kontext, zeitlicher Kontext, gesellschaftlicher Kontext, politischer Kontext ist ein anderer. Und dann sieht man Filme auch noch mal anders. Auch Stichwort, altern Filme gut oder schlecht. Deshalb ist es immer wieder spannend. Und auch hier die Frage, wie hat's dir denn gefallen, Anne?
Nach wie vor bin ich der Meinung, dass das ein großartiger Film ist.
Ja.
Oder?
Ja, schon.
Oder bist du anderer Meinung?
Nee, gar nicht. Großartiger Film. Ich kann tatsächlich auch sagen, ich habe ihn dieses Mal im Kino gesehen und nicht zu Hause.
Wo läuft denn der Film im Jahr 2025? Wir nehmen diese Folge im Jahr 2025 auf. Das ist hier volle Transparenz. Wo kann man denn diesen Film, der von 1985 ist, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wo läuft der denn gerade im Kino?
In einem Programmkino in Berlin. Weil,
nein.
Ja, weil.
Berlin.
Berlin wild. Mal wieder. Weil der Film ist 40 Jahre alt und er spielt um den 5. November 1955. Das ist ja das Datum, zu dem er zurückreist. Ne?
Stimmt.
Und ab dem 5. November kam der Film hier jetzt noch ein paar Mal in diesem Kino. Weil dann wirklich noch mal, das sind dann noch mal 30 Jahre mehr im Kopf, 70 Jahre. Also 70 Jahre nach dem Moment, an dem Marty McFly in Hill Valley aufgeschlagen ist.
Cool.
Gut, ne? Ja, Berliner Programmkinos. Wupp, wupp, Leute, geht ins Kino.
Das sowieso.
Es war auf jeden
Und
Fall.
Und wie cool, dass du ihn auf der.
Ja.
Entschuldigung, ich will nicht unterbrechen. Ich sag nur ganz kurz, wie cool, dass du ihn auf der großen Leinwand gesehen hast. Weil ich nicht. Und das ist sicherlich ein Erlebnis, diesen Film auf der großen Leinwand zu sehen. Der macht auch auf kleineren Displays oder Monitoren Bildschirm Spaß. Aber Kino war bestimmt nochmal besonders.
Ach, es war super. Also ich hab's. Ja, das war schon nochmal wirklich. Natürlich, wie der Film eigentlich gesehen werden sollte das erste Mal. Das war ein super Spaß. Das war einfach nur toll. Das erste Mal gesehen habe ich ihn tatsächlich mit 13 und dann natürlich auf noch einem Röhrenfernseher. Das war ein anderes Erlebnis, hat mich aber nachträglich beeindruckt. Also der Film hat sich eingebrannt. Das ist sozusagen mein Kindheitsfilm. Ne? Die einen sind irgendwie Star Wars Kids oder Star Trek Kids und ich bin Zurück in die Zukunft Kid. Deshalb, das war, der Film hat den größeren Eindruck auf mich gemacht auf einem Röhrenfernseher.
Das als, spricht für den Film.
Ja, genau. Ja, das,
letzte Frage noch zum Kino. War es voll? Oder saß du da alleine?
Nee, ich saß ziemlich alleine.
Och.
Ja, nee, wir waren vielleicht 15 bis 20 Leute. Ich hatte 3 Wochen im Voraus reserviert, weil ich Angst hatte, dass ich keinen Platz mehr krieg. Aber nein, meine Begleitung und ich, wir hatten Platz.
Okay, ja. Na gut.
Ja, war auch gut. Nee, aber es hat einfach Spaß gemacht und natürlich nochmal gemeinsam zu lachen über gewisse Dinge. Sich fremd zu schämen gemeinsam, das kann man auch sagen, gibt ja auch Momente des Fremdschäms. Oder einfach des Scham.
In diesem Film hast du dich fremd geschämt? Oh.
Ja, also ja? Stichwort, die Mutter steht auf den eigenen Sohn. Also es ist ja.
Ah, okay. Oh, das hätte ich jetzt total in die Schublade Comedy gepackt.
Das ist interessant, ne? Das ist ja schon auch ein gängiges Comedy-Narrativ. Es ist nicht der einzige Film, in dem dann enges Familienmitglied auf den Zeitreisenden plötzlich steht, natürlich nicht in dem Wissen, dass das dann Sohn, Vater, wie auch immer ist. Das ist hier auch und ja, es ist ja auch, also was würde ich sagen, es ist eine Komödie, Sci-Fi-Komödie.
Schon, ne?
Ja, ist glaube ich schon das Genre. Und ja, unter dem ist es, also es ist ein gängiges Narrativ für Sci-Fi-Comedy. Aber der Raum hat schon gecringed. Also es war schon so, ne? Und ich finde, das ist auch
Ach, das also. Finde ich interessant. Weil, also es gab tatsächlich auch bei mir einen Moment, wo ich kurz nochmal scharf die Luft zwischen den Zähnen eingezogen habe, weil ich dachte, oh, da ist der Film nicht gut gealtert. Das war, betrifft auch die Mutter.
Ja.
Das war, wenn Marty quasi wieder zurück in der Gegenwart ist und er feststellt, dass seine Familie, also dass der Status quo seiner Familie, seiner Eltern, seiner Geschwister sich auch geändert hat, wo die Mutter zur Tür reinkommt und er sagt, Mama, du bist so dünn. Aha. Wo ich dachte, oh wow, das war, also ist das das entscheidende Kriterium, warum du dich jetzt freust, dass hier ein anderer Wind weht? Mama, du bist so dünn?
Ja.
Aber dass er sich quasi bei der Zeitreise, also dass seine eigene Mutter als junge Frau sich in ihn verliebt, das habe ich total in die Schublade Comedy gepackt. Und dass das, wie du gerade völlig richtig gesagt hast, ein gängiges Narrativ ist. Was natürlich dann auch, das kreiert ja Probleme. Und Probleme, wissen wir, Konflikt ist gut in einem Film, in einer Serie. Konflikt ist der Motor. Der die Handlung vorantreibt und es im besten Sinne auch die Handlung spannend macht. Wie kommt Marty aus der Nummer wieder raus? Oh, oh, oh. Also, also für mich war das kein Cringe, für mich war das Comedy-Element.
Also einer der Menschen in dem Kinosaal hat zu einem dieser Zeitpunkte, in dem die Mutter so sehr sich an Marty so ranschmeißt, quasi laut gesagt, mein Gott, ist die Not geil.
Ui.
Was auch, muss ich auch noch mal sagen, hatte ich nicht im Kopf, dass sie halt wirklich so, ne, also man könnte das ja auch mit einem weniger, ich sag mal, sexuellen Anteil erzählen können, ne, dass sie einfach für ihn schwärmt und ihn irgendwie cute findet und so, aber sie ist ja wirklich so, sie ist ja so der ganz, also das ist wirklich schon sexuell aufgeladen, finde ich, was sie an ihm spannend findet. Und deswegen,
Das stimmt. Und ich möchte das auch einfach, ich will das jetzt gar nicht in Abrede stellen, dieses Werturteil, aber mal überlegen. Ne? Ja. Lass uns mal überlegen, wir sind Drehbuchautorinnen. Ja. Wir müssen Marty braucht Probleme, weil sonst wird das ein langweiliger Film.
Ja.
So, und jetzt steigen wir springen jetzt direkt hier in Medias Res rein. Also Marty reist unfreiwillig in der Zeit zurück.
Schon mal schlecht.
Und natürlich, das
schon kommt mal überraschend. Konflikt, würde ich sagen.
Check. Richtig, richtig, absolut, sehr gut. So, und sein Ziel, Ziele sind auch wichtig, klare Ziele sind auch wichtig. Sein Ziel ist, er will zurück.
Ja.
Er will ja nicht im Jahr 1955 bleiben, sondern der will zurück in sein Jahr, also in seine Gegenwart 1985. Genau. So, Ziel, ganz klares Ziel gesetzt. Und mega gut, es gibt quasi zwei parallele Handlungsstränge. Das eine ist, es gibt nur einen, und ich wiederhole, nur einen Moment, eine Möglichkeit, um zurückzureisen. Ja. Das ist die Nummer mit dem Blitzeinschlag und der Clock Tower und so weiter. Da gehen wir gleich auch noch drauf ein, sicherlich.
Ja.
Und das andere ist, dass er parallel gucken muss, dass seine Eltern sich auch noch ineinander verlieben. Weil wenn sie das nicht tun, gibt es ihn und seine Geschwister in der Zukunft nicht.
Ja.
Da gibt es ja dieses schöne Bild, es wird ja sehr schön visualisiert mit dem Foto, wo halt erst sein Bruder und dann seine Schwester quasi ausradiert werden. Ja. Das ist ja auch eine Ticking Clock. So, jetzt haben wir einen Konflikt, dass er seine Eltern wieder zusammenkriegen muss. Und sagen wir es mal vorsichtig, sein Vater ist nicht so der sexy Kracher. Ja, also das ist, es ist eine Herausforderung, dass sein Vater und seine Mutter zusammenfinden. Und natürlich haben sich die Drehbuchautoren, es waren nämlich zwei Herren, Robert Zemeckis und Bob Gale, die haben sich überlegt, wie kriegen wir da noch mehr Würze rein und noch mehr Konflikt? Mhm. Und natürlich ist es die Mutter in jungen Jahren, die Marty sexy findet. Ja, notgeil. Also ich kann das Urteil ein bisschen verstehen, aber anders kannst du es halt nicht bauen. Weil Marty wird ja seine Mutter nicht, wie soll ich sagen, anspringen. Ja? Mhm. Und wenn man einfach als Drehbuchautor sagt, nö, die ist einfach, die läuft so parallel, die findet den ganz gut, aber die wird dann auch nicht irgendwie proaktiv tätig oder so, dann hast du keinen Konflikt. Also das ist das, was ich meinte vorhin, dass man sagt, Marty, wie kommst du aus der Nummer wieder raus?
Mhm. Stimme ich zu? Das ist schon maximaler Konflikt. Sie hätte ihn aber auch sehr verfolgen können, also ihm sehr nachstellen können, ohne sich die Kleider vom Leib reißen zu wollen, weißt du? Also sie hätte ja trotzdem nur Augen für ihn, weil das Problem ist ja, nochmal, also das ist eine Aufladung. Natürlich geht es ja darum, die Mutter hat nur Augen für Marty und sieht George McFly nicht. Und das ist das Problem. Sie kann aber auch nur, also kann auch nur sagen, er ist einfach so süß und ich finde ihn den tollsten und George trotzdem nicht sehen. Es geht mir nur um diese sexuelle Komponente.
Ja, so. Aber natürlich ist es für Marty
unangenehm.
Genau deswegen, weil es cringe ist, mega unangenehm.
Richtig.
Und das zahlt doch total aufs Comedy-Konto ein.
Richtig, ja. Das Comedy-Konto ja, das Konfliktkonto nein. Das Konfliktkonto ist einfach nur, er ist vor das Auto gesprungen und hat die Timeline verändert. Also der Moment, bei dem seine Eltern sich kennenlernen und die Mutter sich eben in den armen, angefahrenen George McFly verliebt, den hat er geändert und sie findet ihn jetzt toll. Unangenehm daran auch, dass George McFly ein Spanner ist. Also,
das wollte ich gerade sagen. Das finde ich ehrlich gesagt viel unangenehmer, dass der ernsthaft mit dem Fernglas im Baum sitzt. Und das ist einfach, das kannst du auch nicht schönreden.
Nee.
Das ist ein kleiner, fieser Spanner.
Auch fürs Comedy-Konto, damit unten Marty McFly sagen kann, mein Alter ist ein Spanner. So, sagen wir mal so, ich bleib bei der Komponente. Man hätte die ganze sexuelle Komponente rausnehmen können. Das Ganze wäre immer noch ein Problem gewesen. Und eine schmachtende Mutter wäre auch immer noch ein Problem gewesen für Marty, weil der Konfliktherd ist, blöd jetzt, dass meine Mutter mich anhimmelt. Ne? So. Ja, gleichermaßen Comedy-Konto. Ich glaube, das ist so. Mhm. Ja, wir haben es erörtert, oder? Weil dann würde ich zu einem anderen Punkt übergehen.
Sehr gerne.
Wenn du magst. Weil du den gerade auch schon so schön angeteasert hattest. Thema Konflikt ist der Motor, ist gut. Und man muss einfach sagen, dieser Film ist eine Masterclass im Spannungsaufbau, oder?
Oh ja.
Also ich habe gerade mal kurz Lust zu hypen, aus mehreren Gründen. Also die Grundspannung, Marty wird unfreiwillig in die Vergangenheit geschickt, ist ja schon mal Gold. Die Mission ist klar. Der Junge ist hier unfreiwillig und muss einen Weg zurückfinden. Muah, super. Und was sie aber genial machen, die Drehbuchautoren, ist, sich nicht nur auf dieser Spannung ausruhen. Ne? Mhm. Das Problem ist dann ja, also sein Problem ist, wie komme ich zurück? Dann trifft, so, daraus ergibt sich erstmal das konkrete Handlungsproblem, ich muss Doc finden in der Vergangenheit.
Mhm.
Dann löst er das Problem. Es ergibt sich aber sofort ein nächstes. das ist super. Weil das nächste Problem ist, okay, jetzt hat er ihn gefunden, aber er glaubt ihm nicht, dass er aus der Zukunft ist. Ja? Er muss dieses Vertrauensproblem lösen. Er löst es auch sofort. Am sofort ergibt sich aber das nächste Problem, das dann lautet, okay, wir brauchen aber 1,21 Gigawatt, was immer das heißt. Aber gut, ne, sagt Marty ja auch im Film. Was heißt das? Was ist das? Was ist ein Gigawatt? Ja, wissen wir alle nicht. Aber Doc erklärt das. Im Grunde brauchen wir einen Blitz dafür. Lösen das Problem auch sofort mit, ah, der, wir wissen ja, in einer Woche steckt der Blitz in die Rathausuhr ein. Super, mhm. Da ist das Ganze. Okay, nächstes Problem. Doc muss jetzt, in Anführungsstrichen nur noch, muss jetzt eine Lösung finden, diese eine Apparatur zu bauen, mit der man den Blitz, diese Energie, in den DeLorean geleitet kriegt. Top. Das Problem für Marty ist hier sozusagen gerade Ende der Problemkette, die so wunderbar gebaut ist. Mhm. Weil das ist ja Docs Problem. Er kann jetzt ja nichts mehr machen. Und sagt dann auch kurz, ah super, dann kann ich mir jetzt hier eine schöne Zeit machen in 1955, bis in einer Woche, Doc, weil ich kann ihnen ja eh nicht helfen. Nein, auch wieder die Drehbuchautoren. Na, du kannst hier, darfst hier nicht mit irgendwem interagieren, sagt Doc. Du könntest ja das Zeitkontinuum durcheinander bringen. Und dann kommt der geniale Kniff, dass Marty schon interagiert hat mit seinen Eltern und das Problem schon hergestellt hat. Weil sonst hätte man so ein Klasse, kommt auch öfter vor, ist dann wieder, also ist ein Problem im Sinne von ist schlecht gebaut. Wenn Marty weiß, er darf mit niemandem interagieren und dann trotzdem mit seinen Eltern spricht, hat man halt immer im Kopf, warum macht der Depp denn das? So, das darf man nicht hervorrufen. So herum erzählt, dass er die Eltern schon getroffen hat, genial. Und obwohl die Grundspannung, ich muss in die Zukunft zurück, also in die Gegenwart zurück, sprich jetzt gerade meine Zukunft, deswegen zurück in die Zukunft, zurück, ist, braucht es konstant als Mission und als Ziel und dann wird eine Problemkaskade aufgebaut oder eine Kette. Eine und dann Spannung, die nicht immer gut ist, wenn es halt nicht eine Grundkonflikt gibt, sondern nur Konflikt abgeschlossen. Wenn du aber einen Grundkonflikt hast und dem dann Hürden eigentlich nur aufstellst, dann kannst du und dann Hürden bauen. Und dieses sofort lösen ist auch nicht schlecht. Sobald du halt sofort aus einer Lösung ergibt sich sofort ein neues Problem. Masterclass. Und so läuft ja der ganze Film.
Ja. Right? Mega gut. Der Film ist einfach wirklich, wirklich gut. Ja. Ist ein richtig guter Film. Auch haben wir schon über Ticking, also gerade bei diesem Film ist es so lustig, Ticking Clock, weil Clock ist ja wirklich auch inhaltlich ein Thema. Mhm. Aber Ticking Clock, wir wissen ganz genau, wann der Blitz in diese Rathausuhr einschlagen wird. Und es gibt auch nur einen einzigen Versuch. An dieser Stelle möchte ich noch mal ganz kurz auf unsere Folge verweisen, wo wir über Endgame gesprochen haben, wo ich so enttäuscht war, dass es zuerst hieß, es gibt nur eine einzige Möglichkeit. Und als man merkt, die Mission scheitert, ach so, ja, nee, doch, wir können jetzt hier auch noch irgendwie, es geht auch noch anders. Mag ich nicht. Ich find's gut. Es gibt eine ganz klare Kommunikation. Dieser Blitz schlägt auch exakt nur einmal ein. Und wenn man das dann verkackt, dann ist die Chance vorbei. Mega gut. Und weil du auch die Spannung kurz bevor dieser Blitz einschlägt. Ja. Wirklich, das funktioniert ja nach wie vor immer noch so gut. Erst ist dieses Stromkabel, dieses Verlängerungskabel geht auseinander. Doc muss auf diese Uhr klettern, rutscht beinahe ab. Dann springt das Auto, der Motor nicht an.
Ja.
Dann liegt ein Baum überm Kabel, weshalb Doc das auseinandergesteckte Kabel nicht mehr zu sehen. Es ist fantastisch. Es ist einfach wirklich, wirklich sehr, sehr spannend. Und es macht unfassbar Spaß, diesen Film zu gucken. Immer noch. Immer noch und immer wieder. Unglaublich. Es ist einfach wirklich ein guter Film.
Es ist super. Ich war im Kino auch wirklich völlig, ich kenne ja diese Szene auswendig und ich war am Rand meines Sitzes und ich habe laute Geräusche gemacht. Die wenigen Menschen drum haben, glaube ich, kurz auch genervt geguckt, weil ich war einfach so invested. Ich bin wirklich wahnsinnig geworden, diese Ticking Clock. Und wirklich dieses, dann fällt der Baum und dann muss, also es ist auf beiden, beide haben ja Probleme wieder und wieder und wieder, ne? Also Doc muss da rauf zur Turmuhr, um das Kabel oben zu verbinden, muss über diesen Sims, dann schafft er das reißt unten das Kabel wieder raus aus der Dose, aus dem Stecker. Muss einen Weg finden, wie er jetzt Treppen dauert zu lang. Marty kommt ja schon mit dem Auto an, muss irgendwie mit an diesem Seil hinab begleiten nach unten und die Stecker wieder verbinden. Und parallel hast du einen Marty, der im Auto sitzt, das Auto springt nicht an. Ja. Was man hätte kommen sehen können, weil das Auto ständig nicht anspringt. Aber egal, Auto springt nicht an. Das ist der Wahnsinn. Also ich krieg's gar nicht, es ist ein Stress. Ich war völlig fertig mit den Nerven so. Ja, das wollte ich dazu sagen. Spannungsaufbau, ja. Top.
Ja, so, jetzt werfen wir mal den nächsten dramaturgischen Begriff in den Raum.
Bitte.
Was dieser Film nämlich auch ganz fantastisch macht, haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, einfach weil es immer gut ist, ist Ernten und Säen.
Ja.
Wenn man hinten etwas ernten möchte, muss man es vorne säen. Ja. Klingt simpel,
ja.
Ist aber leider nicht in jedem Film oder in jeder Serie gegeben. Man muss direkt dazu sagen, man weiß nicht, ob es manchmal ein Versäumnis auf Buchebene ist oder ob manchmal die Sä-Szenen, nenne ich es mal, im Schnitt geopfert werden.
Ja.
Das ist dann doof, weil dann hinten was geerntet wird, was vorne in der finalen Schnittfassung ja. leider nicht gesät wurde.
Ja.
Aber tendenziell ist es gut, wenn man zu Beginn etwas sät, was man hinten ernten kann. So. Das war jetzt sehr abstrakt. Jetzt werden wir mal konkret. Bitte. Was wurde denn gesät und geerntet? Ganz viel. Unfassbar viel. Man kann es gar nicht alles aufzählen.
Nee. Ja.
Ich springe jetzt rein mit meinem Zitat jetzt an.
Super.
Save the Clock Tower. Wir sind zu Beginn dieses Films.
Ja.
Wir sind im Jahr 1985. Marty ist verliebt und sitzt auf einer Bank mit seiner Lady. Und im Hintergrund ist das Rathaus mit der kaputten Uhr. Und es gibt eine, was ist es, so eine Bürgerinitiative? Ja, also so eine Gruppe, die halt Spenden sammelt. Save the Clock Tower. Und man sich denkt, was ist denn mit der Clock Tower? Dann wird kurz erklärt, dass vor 30 Jahren in diese Clock Tower, in diese Rathausuhr, der Blitz eingeschlagen ist. Und wo man sich denkt, interessante Information, wofür braucht man das? Das braucht man nämlich, um es hinten zu ernten. Und es gibt ganz viele solcher Momente. Ob das Gitarrenspiel von Marty ist.
Ja.
Oder ich weiß nicht was, es wird sehr viel geerntet, was aber vorher gesät wurde.
Ja.
Und nach hinten raus ergibt wirklich alles Sinn. Also ich habe keinen losen Faden gefunden, ich habe keinen Topf, auf den kein Deckel drauf gemacht wurde, gefunden. Dieser Film ist da wirklich sehr konsequent im allerbesten Sinne.
Super, genau so. Kleine Side Note gerade. Während du geredet hast, Anne, das kannst du nicht hören, weil wir uns über Kopfhörer hören gerade. Über.
Ja.
Ne? Klingelt bei mir gerade hier in Berlin, klingeln die Glocken vom Kirchturm nebenan. Das heißt, während du über den Kirchturm gerade, also die Glocken.
Nein,
ja.
Das ist ja fantastisch. Schade, dass wir es nicht auf der Audiospur
doch,
haben.
Doch, es ist, glaube ich, ich sage es jetzt, weil es auf meiner Audiospur im Hintergrund zu hören sein müsste. Und wenn ihr das jetzt so hört, dann haben wir es auch reingeschnitten. Also wenn da ein paar Atmer waren, während Anne geredet hat, dann waren das meine, damit ihr das Schöne hört.
Und wir haben quasi nicht die Glocke reingeschnitten Sinne von, wir haben einen Soundeffekt unter unsere Tonspur gelegt, sondern das ist eine echte Berliner
Glocke.
Kirchturmglocke.
Genau, ja. Ja, gut, es geht natürlich um die Kirchturmuhr, aber wir wissen ja alle, Doc wird auch nochmal aufgehalten, seine Mission zu erfüllen, weil um 10 Uhr natürlich die Glocke der Rathausuhr schlägt. Weil so eine Uhr muss ja auch mit der Glocke verbunden dann. Die Glocke schlägt dann. Also, so. Kurzes Side Note. Ich kann nur total zustimmen. Möchte das noch ergänzen um eines der Werkzeuge beim Drehbuchschreiben, das wir auch schon öfter hatten. Das lautet, erzähle das Große im Kleinen.
Mhm.
Und das, sagen wir mal, so das Thema Zeitreise ist groß, ne? Also,
ja, doch.
Mhm. Ne, so, das ist das Große daran. Und im Kleinen erzählst du das am kleinen, beschaulichen Hill Valley und an der Tatsache, dass der Laden, an dem Marty morgens vorbei skatet, dass da Aerobics-Classes gegeben werden in den 80ern und die winken ihm alle zu und umgekehrt. Und wenn er 55 an demselben Laden vorbeikommt, ist das ein 50s Diner. So, so, oder dass im Jahr 85 die überall die Plakate hängen für die nächste Bürgermeisterwahl und der Kandidat ist im Jahr 55 der Angestellte im Diner. So, das ist, wie du das erzählst und nicht durch Big Shots sagen wir hätten das Ganze auch in L.A. spielen lassen können. Und dann steht unser Protagonist am Hollywood-Sign und blickt über L.A. und sieht, dass alles anders aussieht. Money Shot, teuer, teuer, teuer. Ist aber nur rational spannend, ne? Und ist irgendwie mehr für die Neugierde. Emotionaler wird es eben im Kleinen. Ah, der kleine Aerobic-Laden, den ich vorher auch konkret gesehen habe. Oder auch von, eben nehmen wir die Rathausuhr, die jetzt wieder funktioniert. All diese kleinen Details, ach, es ist immer noch derselbe Schuldirektor. Eine Zeitreise nah ranzuholen an die Zuschauenden läuft besser eben über Erzähl das Große im Kleinen.
Sehr gut.
Ne? Ah, so schön. Ich habe aber trotzdem ein Hühnchen zu rupfen.
Wie spannend. Was für ein Hühnchen.
Die Entscheidung von Marty, wenn er sagt, ich habe ja alle Zeit der Welt, um Doc noch zu retten, ne? Weil Doc wird ja erschossen von den Terroristen, von denen er das Plutonium.
Die, by the way, fand ich ein bisschen cringe. Also das ist so, hat man sich im Jahr 85 zwei, was waren's, libysche Terroristen vorgestellt. Oh, ja. Und sie fuhren mit einem Bulli.
Ja, mit einem hellblauen VW-Bulli. Ja, ja, das ist alles, das ist, ja. Gut, ja. Auch dahin so, ja. Das wird man heute auch definitiv anders machen.
Ja.
Und er möchte natürlich Doc retten, weil er davon ausgeht, dass Doc eben nicht den Zettel lesen wird, den er ihm geschrieben hat, auf dem steht, sie werden erschossen. Bitte gucken Sie, dass es nicht passiert. Kurzfassung. Und sagt dann, ich habe ja alle Zeit der Welt. Ich muss einfach nur früher wieder zurückkommen, um ihn zu warnen und zu retten. Und dann wählt er 10 Minuten früher. Warum nicht eine Woche? Oder was auch immer. Aber das ist ja ein selbstgemachtes Problem. Zumal, er sagt, 10 Minuten müssen reichen. Weil er sich denkt, ich brauche ja mit dem Auto von dem Ort, an dem ich zurückkommen werde, zu dem Ort, an dem Doc erschossen wird, was weiß ich, mit dem Auto 4 Minuten. Aber er weiß ja, dass dieses Auto nicht anspringen wird. Also ist das, ich sag so dramaturgisch, ist das natürlich gut, weil Stress. Und er kann es eben nicht verhindern. Dadurch denkt er dann, Doc ist tot. Und dann kommt der Reveal, Doc hat den Zettel doch noch auf und wieder zusammengeklebt und gelesen und hat eine schusssichere Weste an. Also dafür ist das natürlich, wenn ich da besitze und sag so, Marty, warum nur 10 Minuten, Junge? Dann ist das so ein bisschen blöd. Also wenn halt der Protagonist einfach eine Handlung, also eine Entscheidung trifft, die auf der Datenlage, die er zu dem Zeitpunkt hat, schlecht ist. Dann kann man sich kurz mal stören und das Gefühl haben, das haben jetzt die Drehbuchautoren dem Protagonisten so geschrieben, dass er sich jetzt so verhält, unlogisch, damit man hinten raus diesen Payoff hat, dramaturgisch. Und dann ist man immer so ein bisschen.
Okay, also zwei Fragen an dieser Stelle. Ja? Ja. Ich verstehe dich. Ich verstehe dich. So, zwei Fragen an dieser Stelle. Frage 1. Du hast es gerade schon völlig smart dir selber im Grunde beantwortet, warum haben die beiden Drehbuchautoren das gemacht, damit man diesen schönen Payoff hat, oh, der Doc hat doch den zerrissenen Zettel zusammengeklebt und gelesen, oh, ne, so. Ja. Frage 1, ist es dir das dann nicht wert? Nein. Also wenn wir jetzt in einem, gut, ich wollte gerade fragen, wenn wir jetzt in einem Writers Room am Tisch sitzen und ich sage, Lisa, aber für den schönen Payoff, come on, spring über deinen Schatten, würdest du sagen, nein, Anne, nein, nein. Das ist unlogisch, wie der Protagonist das handhabt. Das machen wir anders. Das wäre so. Also du hättest es für den Payoff, hättest du das nicht akzeptieren können. Nein.
Ich hätte nach einer logischeren, also in seiner Handlung, also sagen wir so, hätte es gemacht, wenn er dann zum Beispiel, er gibt 24, also sagen wir, er nimmt einen Tag vorher, 4. November, 1.35 Uhr. Gut, dann kommt er nachts an, dann kann er sich ins Bett legen, dann hat er noch den ganzen nächsten Tag Zeit, 1a, so, ne, 4. November. Dann springt das Auto ja wieder nicht an. Und es springt ja dann an, wenn er mit dem Kopf auf das Lenkrad bämmt.
Ja.
Dann hätte ich gezeigt, dass in der Anzeige, dass er irgendwie dabei noch mit dem Ellbogen auf die Anzeige kommt. Und dann das auf den 4. November.
Sehr gut, ja? Sehr gut. Das wäre meine zweite Frage gewesen, ob du das akzeptiert hättest, wenn man quasi baut, der stößt aus Versehen mit dem Ellbogen noch gegen diese Tastatur und blöderweise verändert sich dann irgendwie die eingegebene Zeit. Das hättest du gekauft.
Das hätte ich gekauft. Mit dem sehr guten Grund, dass er dagegen stößt. Also einfach nur so, er macht irgendwie aus Versehen einen Schlenker mit dem Arm. Nein, der ist ja in distress, der hat ja Panik, der haut ja mit dem Kopf dagegen. Und dass er dann nicht nochmal guckt, ob er noch irgendwo gegengestoßen ist, sondern einfach nur noch losfährt, weil er ist ja eigentlich auch schon, müsste er schon längst losgefahren sein. Dann wäre das keine aktive Handlung.
Lisa, das wäre ja sogar nochmal ein zusätzlicher Payoff gewesen dafür, dass dieses Auto immer zickt und nicht anspricht. Und das wäre ja dann nochmal, mein Gott, das wäre noch schöner gewesen.
Das ist jetzt aber auch wirklich Mäkeln auf hohem Niveau, weil sagen wir mal so, das ist das ist so meine größte Kröte, was also am Ende keine ist. Und ich würde jetzt mich auch nicht wagen, sollte ich irgendwann mal Steven Spielberg gegenüberstehen, zu sagen, Mr. Spielberg, by the way. Was haben sie denn da durchgewunken?
That was the best you could do, Mr. Spielberg.
Ja, it could have been a great movie.
But.
Nein, so. Aber das ist ja, ich weiß, das kann jetzt auch klingen wie, mein Gott, was für eine Mäkelei. Aber auf dem Level muss man halt operieren, wenn man Drehbücher schreibt. Und es gibt immer eine große Diskussion zwischen, Logik und Wirkung und das ist okay und es gibt einfach verschiedene Ansichten dazu. Man kann halt auch total sagen, Payoff passt, ist egal. Und dann gibt es die Fraktion, sagen wir mal, schlüssiger und logikorientierter und ich weiß, dass ich dazu gehöre. KollegInnen würden das unterschreiben. Das ist so ein Fall dafür. Ich denke mir halt immer, wenn ich es auch schaffe, ich kann noch mal die extra Umdrehung in meinem Kopf gehen, um zu gucken, ob ich nicht noch eine Lösung finde, bei der der Protagonist nicht unlogisch handelt, damit ich einen Payoff kriege. Wenn mir keiner einfällt, alright. Aber meistens, zwei Minuten, ne? Aber wie gesagt, hinterher
jetzt bin ich mal richtig hart. Ja. 1985 ist dieser Film in die Kinos gekommen. Ich nehme an, das Drehbuch wurde in 1 bis 5 Jahren vorher geschrieben. Du warst noch nicht auf der Welt und ich war noch sehr jung. Ich konnte noch nicht helfen. Und mich hat auch keiner angerufen. Also insofern, okay.
Ja, ja, gut. Das ist dann wohl das. Und auch ein Satz, den wir hier sehr oft sagen und der uns sehr wichtig ist. Hinterher drüber reden und es besser machen. Ja. Das ist einfach. Es in dem Moment richtig zu machen, ist das Schwerste. Und deshalb ist das hier quasi auch nicht wirklich eine Kritik.
Pflichte ich dir total bei, zu 100%.
Was hast du noch?
Ich werf jetzt noch einen dramaturgischen Begriff ein. Ist es überhaupt ein dramaturgischer Begriff oder ist es eher ein PR-Begriff? Vielleicht kannst du mir das erklären. High Concept. High Concept ist etwas, was wir DrehbuchautorInnen häufiger hören, auch gerne als Wunsch formuliert an uns. Man möge sich doch eine Idee, die unter die Kategorie High Concept fällt, mal ausdenken.
Ja.
Was ist High Concept und warum wird es so gehypt? Willst du erklären oder ich?
Gerne du.
High Concept ist, also korrigier mich, wenn ich das falsch sehe, aber High Concept ist im Grunde ein sehr griffiges, leicht zu erklärendes, jedem sofort verständliches, narratives, ich sag mal Problem, weil wir wissen, Probleme, Konflikt, das ist der Motor des Dramas, der Handlung. Also das heißt, High Concept, das ist nichts, wo man einem Redakteur, einem Geldgeber, einem Produzenten, wo man sagt, hier, Mr., Mrs., ich habe eine super Idee. Haben Sie 2 Stunden kurz Zeit, dann erkläre ich Ihnen das mit allen Plotpoints und Wendepunkten und ABC-Plot. Nein, High Concept ist auch sowas. Hier, nächster Fachbegriff. High Concept kannst du im Elevator-Pitch jemanden innerhalb von 30 Sekunden klar machen, warum das eine brillante Idee ist, weil du in sehr kurzer Zeit sehr prägnant, sehr klar erzählen kannst, was ist der Kern der Geschichte, was ist das Problem und warum interessiert das Menschen? Also du hast einen sofort verständlichen Hook, du hast einen ganz klaren Konflikt, du hast eindeutige Stakes und eine klare Genrezuordnung. Also wenn du das jemandem pitcht, weiß der sofort, ah, das ist eine Komödie oder oh, das ist ein Thriller oder oh, das ist ein romantischer Liebesfilm. Das ist High Concept. Habe ich das erstens richtig und zweitens verständlich erklären können?
Top verständlich. Ich dachte, es ist was anderes.
Oh, was da? Oh, jetzt wird's aber spannend. Mhm. Was dachtest du denn, was High Concept ist?
High Concept ist für mich eine Prämisse, die zwar klar verständlich ist, aber auf einem, aber eine Komplexität enthält. Also sowas wie Zeitreise alleine ist das wäre das schon High Concept? Ist das jetzt hier schon High Concept? Nee, was ich zum Beispiel, vielleicht ist es besser so, eine High-Concept-Serie für mich ist Severance. Das ist ein kompliziertes Prinzip, das musst du immer noch einfach erklären können, aber du musst sozusagen auf einem höheren, komplexeren Level mitgehen, was Teil der Prämisse ist. In dem Fall, Leute haben eine innere und eine äußere Persönlichkeit. Die eine weiß nur, was außerhalb der Arbeit passiert, die andere, was drinnen passiert. Simpel erklärt, geht. Elevator Pitch, short. Mhm. Aber das Konzept an sich ist ja komplex. Also das ist ja keine simple, das ist ja nicht eine simple Base, simple Annahme, sondern du musst schon eine gewisse Komplexität bereit sein zu denken.
Aber war das, also das wäre nicht in meinem Ansinnen gewesen, in meiner High-Concept-Erklärung, die ich gerade versucht habe, hier nach bestem Wissen und Gewissen kundzutun. Ich meinte damit nicht, dass das ein unterkomplexes Narrativ ist, sondern dass nur sehr klar ist, was ist das Problem, was ist das Ziel und warum ist das kein Kurzfilm von 8 Minuten, obwohl es gibt sicherlich auch High-Concept-Kurzfilme. Mhm. Aber also, dass die Erzählung, der Plot, die Wendepunkte, dass das komplex ist, ist durchaus gewünscht im High Concept, aber es ist ja, also High Concept, Back to the Future, zurück in die Zukunft. Ein Teenager reist unfreiwillig 30 Jahre in der Zeit zurück und muss nicht nur einen Weg finden, um wieder in seine Gegenwart zu kommen, sondern gleichzeitig auch die Romanze seiner Eltern aktivieren, damit es ihn überhaupt geben kann. Ja. Bam, 30 Sekunden Pitch, High Concept, du weißt sofort, was ist das Genre, wer ist der Protagonist, was ist der Konflikt, was sind die Hürden. So, aber dass der Film per se in sich komplex erzählt sein kann, finde ich, das schließt sich überhaupt nicht aus.
Also, ich hätte jetzt nur gedacht, dass die Prämisse eben eine Komplexität enthält. Und das ist dazu gehört der Begriff High Concept. Die Übersichtlichkeit des Pitches für mich ist nicht für mich der High Concept Begriff. Vorschlag. Mhm. Wir werden an dieser Stelle gleich, wenn ich fertig geredet habe, ein Snippet einschneiden, wenn wir später nachgeguckt haben, was es ist. Weil wir ja hier wir wollen ja klar sein in unserem Werkzeugkasten.
Und ich finde das wir schneiden nichts rein. Wir googeln das jetzt.
Jetzt live?
Wir googeln das jetzt, ja, und
dann,
sicher.
Wir sind dann gleich wieder da, wenn wir fertig gegoogelt haben. Also für euch sofort, jetzt.
Also, Lisa, du hast gegoogelt. Ich war zu faul. Du bist die Einzige, die gegoogelt hat.
Ich ziehe meine Antwort zurück. Anders ist die richtige. Wieder was gelernt. Es passiert tatsächlich aber öfter auch mal. Muss ich einmal überprüfen, warum ich der Meinung war, dass das, was ich gesagt habe, für mich High Concept war. Es passiert manchmal schon, dass Begriffe zweifach belegt werden. Zumindest ist mir das auch schon in anderen Fällen untergekommen. Manchmal hat das was mit Deutschland benutzt auch schon mal andere Begriffe als USA oder so. Oder es gibt eine Doppelbelegung von Begriffen. Das ist jetzt meine Erklärung dazu. Oder ich habe einfach mich komplett geirrt die letzten 11 Jahre. Kann auch einfach sein. Dann habe ich jetzt auf jeden Fall auch was gelernt. Vielen Dank, Anne. Alles klar. Das ist High Concept. Gut.
Okay.
Ja.
Dann,
voll gut. Das ist jetzt mein Ding. Okay. Das nehme ich mit zu mir. Da gucke ich mir noch mal an, was da los war. Aber was Anna gesagt hat, stimmt. Ja. Und das, in dem Sinne, das ist ein perfektes High-Concept, wie ich jetzt hier gerade beim Googlen gesehen habe, so begründet in Filmen wie Jaws und Jurassic Park. Na, klar, klare Prämisse. Und Zurück in die Zukunft steht dann da total in Fußstapfen. Top.
Okay.
Ich hätte noch
ein Zitat hast du auch. Ein
Zitat habe ich auch noch.
Nicht vergessen. Mhm.
Vergesse ich auf gar keinen Fall. Ich möchte einmal, weil wir können es eigentlich nicht machen, es geht um Zeitreise und da gibt es ja mal ein bisschen einen Mindfuck. Und ich habe ein bisschen eine Frage an die Logik der Zeitreise. Ich weiß, damit können wir jetzt ein großes Fach aufmachen, aber ja.
Also ich höre mir das total gerne an. Ich bin nicht sicher, ob ich deine Frage, falls du eine an mich beantworten kann. Und ich sage direkt dazu, nenn mich unkritisch, nenn mich Mainstream-Entertainment-Fan.
Ja.
Ich weiß genau, was du meinst. Und ich höre mir jetzt alles an, was du sagst. Und du hast bestimmt recht. Aber für die gute Unterhaltung, ne? Das ist das, wo wir auch eben drüber gesprochen haben, für den schönen Payoff. Schluck ich kleine Kröten vorab. Also insofern, shoot.
Super, ja. Ich weiß auch nicht, ob ich mich selber irgendwann verliere mit dem Problem, das ich habe. Aber ich versuch's mal simpel, ja?
Mhm.
Wenn Marty zurückkommt in die Gegenwart, zurück nach 1985, sind seine Geschwister und seine Eltern und sein ganzes Elternhaus sind alle total verändert.
Ja, seine Mutter ist dünn.
Ja. Wow, shocking. Das muss man als einzigen Punkt sofort erwähnen.
Mhm.
Ironie hier, groß, schrei.
Ja.
Aber Marty ist noch der total selbe. Und er hat trotzdem sonst in seinem Leben alles gleich. Also er fährt immer noch mit Jennifer an den See.
Aber mit einem cooleren Auto.
Ja, natürlich.
Mhm.
Das ist ja das ewige, ich weiß, das ist, glaube ich, das ewige Problem von, er kommt ja jetzt in eine alternative Gegenwart, ne? Also das ist ja nicht mehr dieselbe, aus der er zurückgekommen ist. Trotzdem gibt es halt Elemente, in denen alles noch genauso abläuft.
Mhm.
Also er, sein ganzes Leben ist ja offensichtlich noch dasselbe. Fragezeichen. Also ja, ist einfach, würde einfach gesetzt.
Ja.
Aber natürlich gibt es kein Regelwerk für Zeitreise. Aber ich hätte es auch irgendwie logisch gefunden, wenn er eben dann nicht mehr, also dann ist er eine andere Freundin und nicht Jennifer Parker. Will man natürlich nicht, wenn man will, dass sie sich wiederfinden und so. Ja, ist ja klar, das verstehe ich schon. Es ist ja nur interessant, dass er derselbe geblieben ist, während alle anderen sich verändert haben. Plus, wenn Marty zurückkommt, um Doc vor den Terroristen zu retten, ist die Szene ja exakt dieselbe.
Mhm.
Aber der Doc, der da erschossen wird, wusste ja schon seit 30 Jahren, also er hatte ja vor 30 Jahren den Fluxkompensator schon mal in der Hand, der dann aus der Zukunft geschickt. Er hat dann ja, dann entwickelt er nicht auf dieselbe Art und Weise die nächsten 30 Jahre lang diesen Fluxkompensator und erzählt Marty das nochmal genau so. Weißt du, also diese Szene, die da stattfindet mit, ich habe hier Plutonium und es ist alles zu dünn, vielleicht klappt es oder nicht. Er weiß ja allein schon, dass es klappt. Also so wie wir die Szene gesehen haben, er schickt einen Stein in die Zukunft und holt ihn wieder zurück. Mit, oh mein Gott, es funktioniert. Ja, du weißt ja, dass es funktioniert, weil vor 30 Jahren ist ja der Junge aus der Zukunft gekommen mit dem Auto, das du jetzt gerade herstellst. Weißt du, da ist dann halt der Knoten im Hirn.
Ja.
Weißt du?
Ja, natürlich. Hast du recht?
Ja.
Aber mir persönlich ist es egal. It's part of the
ist
game,
es auch irgendwie,
come on.
Ist es auch irgendwie, es ist halt das Übliche, jeder Film mit Zeitreise hat irgendwann eigentlich so ein Problem.
Natürlich.
Und ich wollte hier nur darauf hinweisen, weil man müsste ja auch eigentlich sagen, dass der Marty, den er da, ne, also er schickt dann da ja auch fast einen anderen Marty in die, so, welcher Marty kommt zurück? Das ist dann immer da, wo es sich halt einmal verknotet. Oder zumindest für mich.
Das stimmt.
Es gibt ja dann auch, ich weiß, man könnte jetzt ins Internet gehen, es gibt verschiedene Erklärungen für Zeitreise und dann verschiedene Paralleluniversen und so weiter. Aber da war ich immer nur kurz. Aber diese Szene muss ja jetzt eigentlich anders stattgefunden haben, weil dieser Doc weiß ja schon. Naja, you know?
Ja,
okay. Ich wollte es so einmal nicht ungesagt lassen, dass es halt immer so ist. Auch bei diesem Zeitreise-Movie gibt es den Moment, wo es einmal knirscht. Und es ist total okay, weil irgendwie ist das auch part of the fun, dass man da dann draus merkt, so, aber warte mal, da habe ich jetzt eine Frage. Das ist ja auch Teil des Spaßes. So, von daher
natürlich.
Ist das natürlich auch genau diese Diskussion, will ich hinterher ja führen. Aber warte mal, wenn dann der Martin aus, also genau das, was ich gerade, so wie ich gerade geredet habe, das ist ja der Spaß, wenn man dann aus dem Kino kommt und solche Sätze formuliert. Ne? Also von daher. Und ich kann auch noch mal sagen, damals mit 11, 12, als ich den gesehen habe, hatte ich einen gewaltigen Knoten im Kopf. Dieser Film hat mich massiv begeistert und tagelang beschäftigt, weil ich versucht habe, die Logik dieser Zeitreise zu begreifen. Und ja, heute gelingt es mir besser, aber ich habe immer noch den Moment, an dem mein Kopf den Knoten kriegt. Ja.
Dein Zitat? Wollen wir da jetzt
hin? Zitat, ja, sehr gerne.
Hinschwenken?
Da können wir sehr gerne hinschwenken. Roads, where we are going, we don't need roads. Oder auf Deutsch, Straßen, da wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen. Ah, vielleicht einer der legendärsten Cliffs der Filmgeschichte.
Ja. Oh ja.
Von einem ersten Teil auf einen zweiten, oft zitiert. Und ich habe ihn gewählt, weil er ist legendär und er ist der Spaß. Und er funktioniert hervorragend. Ich weiß noch, als ich den ersten Teil das erste Mal gesehen habe mit 11, 12, musste ich, glaube ich, 3 Tage warten, bis der im Free-TV dann gezeigt wurde. Damals so, ne? Und ich bin wahnsinnig geworden, weil dieser Cliff so gut war. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es im Kino gewesen sein muss, wenn du halt, ich weiß jetzt leider nicht genau, wie lange man auf den zweiten Teil warten musste, aber länger als 3 Tage, so wie ich damals.
Bestimmt.
Und mich haben die 3 Tage schon fertig gemacht, weil, ach, man weiß ja dann auch schon, es geht um die beiden Kinder von den beiden. Also deswegen müssen jetzt Jennifer und Marty beide in die Zukunft. Und Jennifer weiß natürlich gerade gar nicht, was passiert. Und diesmal geht es wirklich in die Zukunft. Und Doc kommt dann natürlich auch mit diesem wahnwitzigen Outfit, das für die Zukunft steht, zurück. Und ha, also es ist einfach, das sind so Lines, die man halt für die Ewigkeit stehen und die man gerne schreiben möchte.
Ja, übrigens, also die Gegenwart des Films ist ja 1985. Ja. Und wenn ich mich richtig erinnere, wollte Doc ja 30 Jahre in die Zukunft reisen. Und wenn er zurückkommt, um den von dir gerade zitierten legendären Satz zu sagen, hat er ja so eine spacige Brille an. Und das ist ja immer das Lustige, finde ich, wenn man Filme sieht, also alte Filme, die ein Zukunftsbild zeichnen. Ja. Und man lebt in dieser Zeit, die dort gezeigt wird. Und es ist natürlich einfach immer alles anders. Also,
na klar.
Ne? Also, das ist so schön zu sehen, wie die Vorstellung der MacherInnen 1985 war,
ja,
wie die Zukunft wohl in 30 Jahren aussieht.
Das ist korrekt. Das war auch ein großer Spaß, dass es leider keine Hoverboards gibt, um das schon mal kurz zum Teil 2 nochmal zu zitieren. Alle hatten gehofft, dass wir ein Hoverboards ja. Gab es zwar, ja, aber nicht so das Ding geworden, leider.
Ja.
Auch einfach sehr gut, dieses Hoverboard. Hast du noch etwas?
Oh ja, sehr gerne. Ja, ich habe noch was. Und zwar, ich möchte über den Anfang dieses Films sprechen.
Oh ja.
Weil auch das ist von den Machern. Von den Machern einfach unfassbar gut inszeniert und durchdacht worden. Wir haben nämlich zu Beginn erstmal finde ich es fantastisch, dieses uralte, wirklich uralte Universal-Logo zu sehen.
Ja.
Das ist einfach toll. Und dann fängt dieser Film an und wir haben eine Plansequenz.
Ja.
Da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, aber wir erklären es gerne nochmal. Lisa, was ist eine Plansequenz? Oder soll ich? Nee, ich will nicht fies sein. Ich kann es auch erklären.
Du kannst ja gerne erklären, weil du es schon mal so grandios gemacht hast. Ich erinnere mich, dass du das ganz, ganz toll erklärt hast bei The Bear. Und ich kann es nicht, also wirklich, bitte einfach gerne nochmal genauso. Ich habe gerade im Kopf, wie toll du das erklärt hast bei The Bear. Und deswegen würde ich dir einfach nochmal...
No pressure. Na, hoffentlich kann ich es jetzt auch nochmal so gut hin.
Ansonsten. Also ich übergebe das gerne. Und nachdem ich jetzt ein bisschen conscious bin, weil ich gerade mein High-Concept nicht richtig erklärt habe.
Ach, Quatsch. Also, eine Plansequenz ist eine Kameraeinstellung und die Wiederholung ist wichtig. Eine Kameraeinstellung. Es wird nicht, eine Szene wird nicht unterschnitten, sondern es gibt eine Plansequenz, ist meistens eine bewegte Kamera, also eine Fahrt oder eine 360 Grad sich frei im Raum bewegende Kamera, wo Sekunden, manchmal Minuten lang, manchmal sogar auch eine Viertelstunde am Stück mit einer Kameraeinstellung eine Szene eingefangen wird. Ich wiederhole, es wird nicht unterschnitten. Und wir haben den Anfang dieses Films, wo die Kamera an einer unfassbar langen Reihe von tickenden Uhren entlang fährt. Wir haben auch keine Musik, es ist kein Soundbed unter diese Anfangsszene gelegt, sondern wir haben wirklich das laute Klackern, Ticken dieser unzähligen Uhren. Und natürlich ist das schon ein Hinweis darauf, worum geht es in diesem Film. Es geht um Uhren? Nein, es geht um Zeitreise. Es geht um Zeit. Und wir fahren mit der Kamera nicht nur an diesen Uhren entlang, sondern auch an einer tollen gebauten Apparatur, wo sich Sachen in Bewegung setzen, wie von Geisterhand und ganz am Schluss eine Hundefutterdose geöffnet und in einen Napf geklatscht wird. Mhm. Was erzählt das? Es wird ja kein Wort gesprochen. Wir haben ja nur ein visuelles und natürlich auditives durch das Ticken der Uhren, aber wir haben keine erklärenden Dialoge. Was erzählt das? Es geht offensichtlich, in diesem Film hat Zeit, spielt offensichtlich eine wichtige Rolle und es wird auch schon dieser unfassbar kreative Erfindergeist von Doc erklärt, dass das ein kreativer Kopf ist, der diese Apparatur gebaut hat, um für seinen Hund diese Hundefutterdosen automatisch, dass die sich automatisch öffnen. Und das ist, weiß ich, ich habe jetzt hier auf die Uhr geguckt, Ich weiß nicht, wie lang diese Anfangsszene ist, vielleicht eine Minute oder zwei, keine Ahnung. Mhm. Aber da wird zu Beginn, und ich rede von der ersten Sekunde dieses Films, wird ganz klar das Thema gesetzt und einer der Protagonisten, nämlich Doc, wird schon charakterisiert. Und das finde ich so klug gebaut, gemacht, das macht einfach Spaß. Das ist durchdacht und das ist einfach, ich mag sowas. Ich kann mich für sowas begeistern.
Ah, schön. So, wunderbar erklärt und die Begeisterung kommt so toll rüber. Ich möchte das gleich noch ergänzen. Alle Punkte, die du sagst, exakt wunderbar, ganz, ganz, ganz toll. Zwei weitere Sachen finden auch noch statt. Es wird das Kernproblem, also der Kern des Problems, das Martin haben wird, in der Vergangenheit gesetzt. Weil es diesen kurzen Moment gibt mit der vom Fernseher. Plutonium ist gestohlen worden. Libysche Terroristen, so. Also da wird schon mal gesetzt, irgendwo ist Plutonium geklaut worden.
Da wird nicht nur was gesetzt, da wird sogar was
gesät. So.
Ja.
Da sind wir wieder, gesät. Direkt in Minute wahrscheinlich zwei, wenn die Kamera da ankommt. Wenn Marty reinkommt, bleibt die Kamera, es kommt kein Schnitt und springt zum Beispiel zu seinem Gesicht, sondern fährt erstmal nur über seinen Körper, seine Füße und zu seinem Skateboard runter, was ihn definiert, weil dieses Skateboard ist sehr wichtig für ihn, das ist ja eine Charaktereigenschaft. Ja. Macht ihn sehr aus als Figur. Und dieses Skateboard rollt dann, gibt ihm dann noch so einen Kick und es rollt dann noch ein Stück weiter durch den Raum und schlägt gegen die Plutoniumkiste.
Ja.
So, das heißt, es ist sofort gesetzt, es wurde geklaut und es wurde gesetzt, wer immer hier wohnt, Doc, ist erstens lange nicht hier gewesen, wird auch noch gesetzt und hat offensichtlich das Plutonium geklaut. Warum denn? Was ist hier los? Es wird also schon mal ein Rätsel eröffnet, sodass du danach sehr entspannt Marty dabei zugucken kannst, wie der so in seinem Alltag ist, weil wir ja schon die Frage haben, so, wo ist Doc? Was hat er mit dem Plutonium vor? Frage. Und das Thema, dass Marty ja leider flieht vor den Terroristen und dann in die Vergangenheit kommt, ohne eine zweite Ladung Plutonium. Und hätte er das dabei, könnte er ja einfach zurückfahren. Das Problem ist ja nur in Anführungsstrichen, dass er nicht eine zweite Ladung Plutonium dabei hat.
Ja.
Ist damit eben auch ausführlich und lang genug gesetzt. Weil wäre das Plutonium nicht sofort am Anfang eingeführt worden, hätte Doc das erste Mal erwähnt, wenn er Marty das erste Mal von dem Auto erzählt. Und das ist dann ein bisschen kurz. Das wird dann so.
Erklärbärig.
Ja, erklärbärig. Und es wird auch ein bisschen behauptet, weil dann, ach so, und da braucht dann halt jetzt Plutonium und da ist es. Und zack, ist das aber dann das Hauptproblem. Also, du musst das schon langfristig als wirklichen, dass das nicht so einfach, dass Plutonium ein Riesenproblem ist. Also, darum dreht sich ja alles. Ne? Er wird deswegen erschossen. Das ist ja das Ding. Das muss von Anfang an gesetzt werden, weil sonst ist es nur eine Information von vielen und wird aber dann zum Kernproblem. Und du kannst so das Kernproblem des Films nicht einfach nur kurz vorm ersten Plotpoint, also dem Point of No Return, wie wir das nennen. Der Moment, mhm, an dem die Figur nicht mehr zurück kann in ihr altes Leben. Ha, 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 ha. Hier sogar
wortwörtlich.
Wortwörtlich und, ne, also wirklich nicht. Genau, muss also schon von Anfang an gesetzt werden, ist also auch hervorragend schon eingeführt. Und noch ein Punkt, dass, was ich gerade schon mal, also schon gerade zwischendurch erwähnt hatte, dass die Kamerafahrt, wenn sie bei der Tür ankommt, durch die Marty reinkommt, nicht cuttet und zu seinem Gesicht springt, sondern erstmal auf seinen Beinen bleibt und seinen Füßen und dem Skateboard und man hört ihn, ne? Also nur auditiv, was er sagt, Doc, wo sind Sie, was ist denn hier los, mein Gott, ne? Schafft eine emotionale Verbindung zwischen Marty und dem abwesenden Doc, weil visuell werden die quasi gleichermaßen eingefangen. Das hat einen Aspekt von Bindung dieser zwei Figuren aneinander auf einer visuellen Ebene auch nochmal. Mhm. Weil eben kein Cut, was ja schon einfach eine Trennung ist, wie es besagt, stattfindet. Mhm. Und Marty anders eingefangen wird.
Es ist einfach ein guter Film.
Ja.
Es ist good writing, es ist gute Inszenierung, es ist gute Bildgestaltung. Das ist einfach rundum ein guter Film.
Das ist für mich jetzt gerade auch ein schöner Schlusspunkt, finde ich.
Ich setze noch ein kleines Anekdötchen als Kirsche oben auf den Sahneberg. Nein, aber ein Anekdötchen habe ich noch, das habe ich im Internet gefunden. Keine Ahnung, ob das stimmt, ne? Also das ist, man darf ja nicht alles glauben, was im Internet steht. Aber selbst wenn es nicht stimmen sollte, ist es ein nettes Anekdötchen. Im Internet steht, dass in früheren Entwürfen dieser Geschichte, also ich nehme an, des Drehbuchs, dass es als Zeitreisevehikel, dass nicht sofort das Auto feststand, sondern dass die Drehbuchautoren lange Zeit über einen Kühlschrank nachgedacht haben und die Kühlschrankvariante verworfen haben, aus Sorge, Kinder könnten, wenn sie den Film gesehen haben, versuchen, mit Kühlschränken in der Zeit zu reisen und sie wollten quasi schreckliche Kühlschrankunfälle dadurch vermeiden. Darum ist der Kühlschrank dann durch das Auto ersetzt worden. Ich sehe an deinem Gesicht, dass das fast mehr Fragen aufwirft, als Antworten gibt.
Ja, weil ich verstehe den, also sehr gut, dass sie an die Kinder gedacht haben. Ne? Mhm. Kann ich nachvollziehen. Hätte wahrscheinlich wirklich dafür gesorgt. Kinder wären reinweise in Kühlschränke gekrabbelt. Also ich wäre wahrscheinlich in den Kühlschrank gekrabbelt, hätte versucht, in die Vergangenheit zu reisen. Aber rein dramaturgisch, das ist ja, also, was war da, wäre denn da die Spannung gewesen? Also das ist ja dann, also ich muss dann der Kühlschrank landet dann irgendwo in Hill Valley und dann muss ich den an den Rathausplatz karren und dann muss ich den mit einem Kabel verbinden. Also das ist ja alles gar nicht dynamisch vor allem. Ne? Also das ist ja...
Das Auto ergibt einfach mehr Sinn on many levels. Ja, da hast du recht.
Ich habe das Gefühl, dass da noch mehr in der Geschichte dann vorher anders war, wenn der Kühlschrank...
Das kann gut sein, das wissen wir nicht.
Vielleicht gab es da noch viele andere Dinge, die nicht entschieden waren. Finde ich aber jedenfalls eine super Anekdote. Ich hoffe, die ist wahr.
Ich hoffe auch, dass sie wahr ist. Wir werden es nie erfahren. Es ist einfach eine schöne Anekdote.
Vielen Dank dafür, Anne.
Sehr gerne.
Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Bleibt uns zu sagen, womit wir mit der nächsten Folge in 2 Wochen wiederkommen werden. Und zwar haben wir mal wieder eine Serie, die wir uns vornehmen. Und zwar werden wir schauen Sirens. Und mit wir meine ich wir und ihr sehr gerne. Mhm. Man kann sagen, wir haben beide die Serie noch nicht gesehen vorher.
Richtig.
Okay, es wird spannend. Und
hoffentlich ist sie gut. Oder zumindest hoffentlich halten wir durch. Wie viele Folgen sind es, weißt du es?
Nee, das weiß ich jetzt nicht.
Ich bin sehr schlecht vorbereitet. Naja, merken wir ja dann.
Merken wir dann, ne? Wir haben ja den Deal miteinander. Wir hören ja auf, wenn wir es nicht mögen. Und mal gucken, ob wir es ganz schauen werden. Das ist immer schon eigentlich die erste große Frage bei einer Serie. Mhm. Wunderbar. Wenn ihr Lust habt, schaut die Serie auch. Dann sprechen wir in 2 Wochen sozusagen gemeinsam drüber. Danke wieder fürs Zuhören. Liked gerne, kommentiert, abonniert den Podcast, drückt auf die Glocke. Wir freuen uns über viele, viele Sterne als Bewertung.
Oh ja, oh ja.
Kritik, Lob, Anregungen immer auch gerne über den und bei unserer Mail Adresse, die ihr in den Shownotes findet, oder über unsere Instagram-Kanäle. Kanäle ist das richtige Wort, auch in den Shownotes. Mhm. Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank, Lisa, für dieses schöne Gespräch. Ich freue
mich schon. Danke dir, Anne. Natürlich, ja.
Unser nächstes Gespräch in 2 Wochen.
Ebenso.
Und bis dahin, an alle, die das hier hören, bleibt gesund. Bis bald. Tschüss.
Tschüss, bis bald.